So, einen wunderschönen guten Morgen. Wir würden einfach mit einem kleinen Quiz beginnen und dann kommt der eigentliche Vortrag von uns beiden. Ihr dürft einfach reinrufen, wenn ihr denkt, ihr wisst die Antwort. Es wird eine Frage geben mit 4 Antwortmöglichkeiten, die ich vorlese und dann einfach kreuz und quer reinrufen, mal schauen, wer es richtig hat. Nee, zu klein, ne? So? Okay. Also, wieso, weshalb, warum? Jeder kennt das, das Lied von früher. Ich dachte, das passt ganz gut zu unserem Rätsel, weil es gab viele Rätsel zu lösen, als wir im Ausland waren. Wir fangen mal an. Die erste Frage heißt, wie heißt der höchste Berg in PNG? Also PNG steht für Papua-Neuguinea. A, Mount Everest, B, Mount Wilhelm, C, Mount Hagen oder D, Mount Papua. Ihr seid gut. Ja, B. Tatsächlich in anderen Gemeinden waren die meisten Antworten Mount Papua. Also Mount Wilhelm stimmt. Ein deutscher Journalist ist dorthin gereist und hat sich die 4 größten Berge angeschaut und dann nach dem Reichskaiser seinen Kindern benannt. Die zweite Frage. Was gibt es in Papua-Neuguinea? A. Gefährliche Vögel. B. Kleine Affen. C. Große Raubkatzen. Oder D. Blaue Bäume. Nein, man könnte es meinen, es ist ein Riesendschungelgebiet, es gibt keine Affen. Es gibt A. gefährliche Vögel. Und zwar oben den auf dem Bild, das ist ein Kasua, dort Muruk genannt, der hat ganz scharfe Krallen und die sind tödlich. Wenn er dich angreift, dann schlitzt er dich leider auf. Okay, die dritte Frage, was macht diesen Vogel so einzigartig? A. sein melodischer Gesang. B. seine giftigen Federn. C. seine grelle Farbe. Oder D. der besondere Nestbau. Jetzt war fast alles dabei, außer die richtige Antwort. B. Es ist der einzige Vogel mit giftigen Federn. So, welches Obst kommt ursprünglich aus Papua-Neuguinea? A. die Orange, B. der Apfel, C. die Traube oder D. die Banane? Richtig, die Banane kommt wohl ursprünglich aus Papua-Neuguinea. Die fünfte Frage, warum heißen die Menschen in PNG Papuas? A. weil Männer hier mehr wert sind, es stammt von dem Wort Papa ab. B. weil die Menschen hier so gerne Papayas essen. C. weil Papua krauses Haar bedeutet. Oder D. weil Papu große Insel heißt. Das ist richtig, C. Die ersten Weltsegler, die dort gelandet sind, haben sie Papuas genannt, wegen dem krausen Haar. Das kommt aus dem Malaysischen. Ich glaube, es ist die vorletzte Frage. Wieso steigt man nicht über Gegenstände auf dem Boden, die auf dem Boden liegen? A. Der Gegenstand könnte lebendig werden und angreifen. B. Der Dreck meiner Füße könnte darauf fallen und es schmutzig machen. C. Es kommt nicht in Frage, da die Leute nichts auf dem Boden liegen lassen. Oder D. Es ist respektlos und wertet den Gegenstand ab. Tatsächlich ist es D. Es ist respektlos und es wertet den Gegenstand ab. Das war am Anfang sehr spannend. Da waren wir in einem Gottesdienst. Normalerweise gibt es kein Kinderprogramm. In dieser Gemeinde gab es ein Kinderprogramm und da lag überall Spielzeug rum. Und man dürfte nicht drüber steigen. Und das war sehr spannend, da irgendwie durchzulaufen und zu seinem Kind zu kommen. War gar nicht so einfach. Genau. Und die letzte Frage. Wer trägt schwere Sachen? A. Männer, B. Frauen, C. Kinder oder D. Esel? Richtig. Das haben tatsächlich alle Gemeinden richtig gehabt. B. die Frauen. Esel gibt es dort gar keine. Vielen Dank. Das war unser Quiz.
Morning, Olgeta. Mipela Hammermaster Bontam Jubla. Na, Lotu One Time. So hätten wir euch begrüßt noch vor 2 Monaten, als wir noch in dem wunderschönen Papua-Neuguinea waren. Genau, keine Angst. Ich werde heute keine von den über 800 Sprachen sprechen, die es dort gibt, sondern bin froh, auch wieder eine Sprache zu sprechen, die mir sehr einfach über die Lippen geht. Genau, wir werden versuchen, den Vortrag zu zweit zu halten, weil es manche Teile gibt, die Anne einfach aus ihrem Teil von der Arbeit viel authentischer erzählen kann. Und von dem her hoffen wir, dass es einigermaßen mit unserem Wirbelwind hinhaut und ihr nicht zu abgelenkt von ihr seid. Genau, aber wir sind sehr glücklich, dass wir heute hier sein dürfen. Wer uns nicht kennt, nochmal ganz kurz, Manuel und Anne Braunmüller. Ich komme aus Bühlenhausen, ASV. Genau. Und wir waren die letzten gut 3 Jahre in Papua-Neuguinea, direkt über Australien. Waren im Sommer 24 schon mal hier, als wir für die Geburt von unserem Wirbelwind Daniele hier in Deutschland waren, für kurze Zeit. Da waren wir für 4 Monate hier. Genau. Und dürfen euch jetzt nochmal berichten. Es ist auch ein bisschen ein Abschlussbericht von uns, weil die Zeit von uns offiziell zu Ende gegangen ist. Also unser Term ist zu Ende gegangen. Unser erster Term, und wir haben uns entschieden, dass es keinen zweiten geben wird, sondern dass für uns das Leben hier in Deutschland wieder weitergehen wird. Genau, was für uns keine einfache Entscheidung war, weil wir dieses Land auch sehr, sehr lieb gewonnen haben, die Menschen lieb gewonnen haben. Vieles uns auch sehr zugesagt hat, aber wir haben das uns gut überlegt, haben viel drüber betet und haben Optionen abgewogen, wo es auch Möglichkeiten geben hätte, für uns im Land zu bleiben. Aber wir haben bei dieser Option einfach, ja, haben viel drüber betet und haben nicht das Gefühl gehabt, dass Gott uns dahin zieht. Und haben dann, ja, mit unserem menschlichen Verstand, den Gott uns gegeben hat, hat vieles auch dagegen gesprochen, haben das abgewägt, haben drüber gebetet und haben dann den Eindruck gehabt, es ist jetzt auch dran, die Entscheidung zu treffen, dass es für uns wieder zurückgeht. Genau, und von dem her wird es für uns hier in Deutschland weitergehen. Wo wir auch sehr gespannt sind, wo ihr gerne auch mitbeten dürft, was Gott hier mit uns vorhat. Da sind wir noch sehr gespannt. Meine Frau wird erstmal wieder anfangen, als Lehrerin zu arbeiten. Und ich bin noch sehr gespannt, wo Gott mich hinführen wird. Genau, soweit zur kurzen Einführung. Wir haben diesen Bericht, vielleicht seid ihr schon erschrocken, als ihr jetzt diese Folie gesehen habt und ich hier angefangen habe zu reden. Und da steht unsere Zeit im höllischen Paradies. Mir ist bewusst, das ist ein sehr krasser Titel, und als ich den meiner Frau vorgeschlagen habe, hat sie auch gesagt, oh, mit Hölle und so, können wir das, ist ja voll krass. aber wir haben ihn jetzt mal so dastehen lassen und ich will euch ein bisschen entwarnen. So. Aber ich habe gedacht, dieser Titel bringt ein bisschen zum Ausdruck einfach, dass diese Zeit für uns sehr extrem war. Auf der einen Seite Papua-Neuguinea, ein wunderschönes Land, ein traumhaft schönes Land. Irgendwo auch Paradies, so von der Natur her, wie Gott es geschaffen hat, wo wir immer wieder gesehen haben, es muss einen wunderbaren Schöpfer geben. Ja. Natur ist natürlich immer ein bisschen Geschmackssache, aber so unseren Geschmack hat es auch voll getroffen. Ja, überall Palmen, wunderschöne Natur, grün, überall Dschungel, traumhaft schön. Aber wir haben es auch höllisches Paradies, diesen Vortrag genannt, weil es schon auch viele Sachen gibt in Papua-Neuguinea, die leider auch im Gegenteil zu dem stehen, was Gott sich auch wünschte, wie Gott sich's auch vorgestellt hat. Leider sehr, Gewalt spielt eine extrem große Rolle in diesem Land. Leider auch ganz viel Gewalt gegenüber Frauen. Kinder werden oft vernachlässigt. Genau, da werden wir manches auch noch anreißen. Aber da haben wir viel auch mitgekriegt. Je länger wir da waren, je mehr die Einheimischen auch Vertrauen zu uns gefasst haben und sie auch offen erzählt haben, von dem, was vielleicht unter dieser paradiesischen Oberfläche auch stattfindet, ja, was einfach auch sehr, sehr krass war und ein Stück weit auch Hölle war. Genau, von dem her haben wir vielleicht mit diesem krassen Titel auch ein bisschen euch neugierig gemacht, das hoffe ich, und wollen euch jetzt mit hineinnehmen in das, was wir dort erlebt haben, was wir gearbeitet haben und auch noch eine Kurzpredigt, einen geistlichen Impuls drin integriert haben. Danke, dass wir hier sein dürfen.
Ich fange mal an mit unserer Arbeit. Die kann man aufteilen in 4 verschiedene Bereiche. Der erste Bereich war unsere Hauptarbeit, eben die Schulung von Mitarbeitern. Dankeschön. Die Schulung von Mitarbeitern. Mitarbeiter, die dann in den Ortschaften, in den kleinen Settlements, in den kleinen Dörfern Kinderstunde anbieten. Das heißt, wir haben sie insofern geschult, dass wir gezeigt haben, wie kann man biblische Geschichten denn kindgerecht erzählen? Wie kann ich dazu passende Spiele oder Lieder aussuchen? Und das haben wir ihnen dann dort beigebracht. Die schon ein bisschen fitter waren, wie die eine Frau rechts, die hat dann auch mal ein Thema übernommen und hat es mal geübt, weil das Ganze soll ja weitergehen, wenn keine Missionare mehr dort sind. Zu Beginn haben wir dann immer zusammen gesungen, Lobpreis gemacht und das sogenannte Bungbeten. Das heißt, wir haben alle einfach gleichzeitig laut Hals gebetet und Gott die Ehre gegeben oder Dinge vorhin gelegt, die gerade passiert sind und haben dann gemeinsam gestartet.
Was heißt Bogenbeten?
Alle gemeinsam. Genau. Hier sieht man einfach nochmal, wie wir Schulungen gemacht haben. Es gab auch Wochenschulungen, das war einmal im Jahr, gleich zu Beginn des Jahres. Da konnte man dann die Grundlagen kennenlernen. Innerhalb von einer ganzen Woche statt einmal wöchentlich. Und dann konnte man dann am Ende dann ein Zertifikat erlangen für diese Woche, wenn man wirklich gut mitgemacht hat, Bibelverse gestaltet hat und vorgetragen hat und diese Dinge. Ganz unten rechts sieht man auch, da haben wir auch mal ein Bastelprojekt gemacht. Da habe ich mit den Leuten Indiakas gebastelt. Wer das nicht kennt, wir haben es aus Luftballons gemacht, mit Fäden hinten dran oder Plastik und das fliegt dann und dann kann man mit der Handfläche dagegen hauen, ein bisschen wie Volleyball dann und so miteinander eine Art Ballspiel spielen, mit Müll im Grunde genommen, den es dort zu Genüge hat. Der zweite Teil waren die Kids Clubs selbst, also diese Kinderstunden, die haben wir dann immer wieder mal besucht, die waren dann eben in diesen kleinen Ortschaften oder in diesen Settlements, wo die Kinder gewohnt haben und manchmal haben wir das Thema gemacht, manchmal waren wir einfach nur anwesend, um den jeweiligen, der es gemacht hat, zu unterstützen. Dieser Pastor da unten rechts war einfach der Hammer, der war super lustig, der konnte so gut mit Kindern umgehen. Eine ganz besondere Person, die es so sehr selten in PNG gibt. Also Kinder spielen dort einfach keine Rolle. Und wenn jemand so ein Herz für Kinder hat, ist es schon sehr wertvoll, vor allen Dingen für diese Arbeit. Hier sieht man nochmal, wie der Manu dann auch das Thema macht. Die Kinder saßen meistens auf Planen auf dem Boden. Und rechts unten, ich weiß nicht, wer es sieht, was die Kinder spielen. Da haben wir dann das Indiaka ausprobiert und die Kinder hatten sehr viel Spaß. Genau, hier noch ein paar Eindrücke von anderen Kids Clubs. Das links war, es war gar nicht so leicht, dorthin zu kommen. Da musste man ziemlich steil den Hang runter zu einem Wasserfall. Und da gab es dann ein paar Häuser mit ein paar wenigen Kindern und die dürften natürlich dann auch das Wort Gottes hören. Und rechts, das war eine Schule, sieht man nicht mit im Hintergrund, da kamen dann noch mehr Kinder. Ich habe dann nur gewartet, bis die dann alle zusammenkamen. Deswegen sitzen da jetzt nur so wenige. Genau, ein anderer Teil unserer Arbeit war die Gefängnisarbeit. Manu ist zu den jungen Männern gegangen und ich zu den Frauen. Hier sieht man ein bisschen den Aufbau vom Gefängnis. Den Wachtposten ganz links, dann weiter unten ist ein Kirchengebäude und die Jugend und ganz rechts der längliche Bereich, das sind die erwachsenen Männer. Und oben auf dem Hügel, wo ich stehe, ist ein kleines Haus für die Frauen. Hier sieht man die Männer. Ein älterer Mann ist dabei, wer ihn entdeckt, der soll ein bisschen für Ordnung, Ordnung schaffen dann dort. Da hat der Manu dann eben Predigten gehalten oder Andachten. Und das sind die Frauen. Im Frauengefängnis, man sieht es, es ist sehr klein. Das heißt, es dürfen maximal 12 Frauen rein. Es sind eigentlich alles Mörderinnen. Und wenn nicht genug Platz ist, wird halt dann doch mal eine wieder rausgelassen. Auf Bewährung, muss aber in der Gegend bleiben bis zum nächsten Gerichtstermin. Diese Frauen sind mir sehr, sehr ans Herz gewachsen. Ich habe es nie gedacht. Ich wollte nie ins Gefängnis. Ich habe gedacht, boah, nee, Gefängnis, das ist gar nicht meins. Letzten Endes habe ich es am liebsten gemacht, weil diese Frauen sind mir so ans Herz gewachsen. Wir hatten so eine gute Beziehung und die haben mir Dinge erzählt. Das war schon sehr wertvoll, die Zeit. Ich bin einmal die Woche hingegangen und habe mit ihnen, wir haben gekocht, dekoriert mit Stoffen oder genäht und haben dazu auch immer wieder andere Leute noch eingeladen, die das einfach besser konnten als wir. Und da sieht man eben, wie sie gerade Kuchen backen und das Ganze dann auf dem Feuer. Also Wer den Rundbrief gelesen hat, hat schon ein bisschen Eindruck bekommen vom Feuer und vom Rauch und dem ganzen Kochen. Also das ist schon nicht ohne. Es ist sowieso schon sehr, sehr heiß dort. Und wenn man dann noch am Feuer steht, da kommt man gut ins Schwitzen. Und als ich nach Hause kam, hat der Mann auch gesagt, puh, du riechst, wie wenn du selbst auf dem Feuer gelegen hättest. Also da ist man dann gut eingeräuchert. Genau, ich habe dann ganz simple Sachen wie Pfannkuchen beigebracht oder Stockbrot oder Obstsalat. Dinge, die sie zur Verfügung haben und ganz einfach sind, sie aber gar nicht kennen. Das ist noch ein bisschen eine traurige Geschichte. Dieses Baby ist im Gefängnis aufgewachsen. Da war es ungefähr 8 Monate alt, als die Mutter abgehauen ist. Ist dort gar nicht so schwer. Die ist einfach, man sieht es vielleicht ganz oben rechts, neben meinem Kopf ist so ein bisschen Draht. Und das war aber nicht mehr wirklich fest. Und da konnte die Frau dann einfach von innen hochklettern und durchs Fenster türmen und musste das Kind aber zurücklassen, weil mit Kind hätte sie da nicht durchgepasst und es wäre auch zu schwierig gewesen, weil man musste ein bisschen hochklettern. Die ist nachts abgehauen und dann gibt es keinen Zaun. Das heißt, man rennt dann einfach in den Dschungel und guckt, dass man wegkommt, bevor es jemand bemerkt. Dieses Kind ist zurückgelassen worden, was sehr, sehr traurig war. Es war ein richtig süßes Kind. Die anderen Frauen mussten sich dann drum kümmern, bis eine Lösung gefunden wurde. Und auch da bin ich sehr, sehr begeistert, einfach wie Gott am Wirken war. Dort ist Rache einfach ein sehr, sehr großes Thema und auch unter den Insassen. Und ich habe mir schon gedacht, dass sie irgendwie bestimmt wütend sind, weil sie jetzt nachts das Kind haben. Die haben die Nächte, die müssen das Kind füttern, die müssen es wickeln, die müssen es waschen und haben ihre eigenen Kinder nicht bei sich und müssen sich da um fremdes Kind kümmern. Und jeder, der eben eigene Kinder hat, weiß, die Nächte können sehr anstrengend sein. Und ich hatte ein bisschen Angst, dass dem Kind was passiert oder dass, wenn man die Frau erwischt, dass sie halt wirklich richtig schlimm verprügelt wird, wenn sie zurückkommt. Das ist dort ganz normal. Und ich habe dann mal bei einer Andacht das Thema halt gemacht, dass wir eben alle Sünder sind und habe eben verschiedene Themen angesprochen und gehofft, dass es bei den Frauen natürlich ankommt und immer dafür gebetet. Und bei einem Thema hat eine Frau am Ende im Gebetskreis gesagt, wow, Anne, du hast voll in mein Herz gesprochen. Genau diese Gedanken haben mich umgetrieben. Und ich dachte so, oh, das war nicht ich, das war Gott. Und es hat mich so begeistert, weil ich dachte, oh, Gott ist voll am Wirken. Auch in solchen Situationen, wo man es vielleicht nicht merkt oder denkt, hoffentlich bringe ich was rüber. Aber es liegt nicht an uns. Wir müssen nur die Bereitschaft haben. Und das gilt dort, aber auch hier genauso. Also wenn ihr irgendwie das Gefühl habt oder den Drang habt, jemandem was zu sagen, macht es. Gott kann was draus machen. Das ist wirklich ganz unglaublich. Genau, dann hatten wir noch den Unabhängigkeitstag in dem Land. Das war letztes Jahr, 50 Jahre Unabhängigkeit. Und da haben auch die Frauen im Gefängnis feiern dürfen. Da habe ich sie natürlich besucht, durften einen Tanz vorführen. Und ja, für sie war das natürlich ein Fest, weil sie mal raus durften. Manu stellt noch eine weitere Arbeit vor.
Ein Teil unserer Arbeit war auch Gemeindearbeit, beziehungsweise wir haben versucht, Gemeinde in alle Aspekte, in denen wir arbeiten, ob es mit den Kids Clubs, Kinder-, Jugendarbeit ist oder auch das im Gefängnis, es immer zusammen mit Einheimischen zu machen, aus einheimischen Gemeinden. Sie zu begleiten, sie zu motivieren, sie zu schulen, dass sie es selber machen. Und ich glaube, das ist auch in Papua-Neuguinea auch heute noch ein wichtiger Teil von Missionsarbeit, weil Mission in Papua-Neuguinea nicht mehr in dem Sinne Mission ist, wir müssen da hingehen, weil die Leute noch nie was von Jesus gehört haben. In Papua-Neuguinea sind offiziell 96% Christen. Auf dem Papier und auf der Straße, wenn man die Leute fragt, würden auch 96% sagen, klar, ich bin Christ, ich bin begeistert von Jesus. Aber die Realität ist schon das, dass die Leute kommen alle aus dem Animismus, alle von dem, dass mit Geisterglaube, das Kulte, das Zauberei, solche Sachen sind noch völlig normal für sie oder es gehört dazu und es ist auch nicht unbedingt ein Widerspruch, dass das zur gleichen Zeit ausgeübt werden kann, wie dass ich dann in den Gottesdienst gehe. Papua-Neuguinea hat jetzt auch noch keine so ewig lange Missionsgeschichte. Also vor ungefähr 100 Jahren sind so die ersten Missionare gekommen und dann vor 50, 60, 40 Jahre waren ganz viele dort, aber dementsprechend sind auch die Gemeinden, die es da hat, noch alle sehr, haben noch eine sehr junge Geschichte. Und das merkt man schon auch noch, dass es, ich glaube, also am Anfang habe ich mich oft gefragt, warum bin ich eigentlich da? Weil die Kinder dort wissen meistens besser Bescheid über biblische Geschichten als Kinder hier in Deutschland im Durchschnitt. Aber je mehr wir da waren, haben wir schon gemerkt, einfach wie das an der Oberfläche vieles da ist, aber dass Sachen tiefer ins Herz gehen, wo, sagen wir, wo was vielleicht ich ja unter Jesus wirklich nachfolgen verstehe, dass da schon noch viel Raum zum Wachstum da ist. In Papua-Neuguinea, bestimmt hier in Deutschland, genauso. Genau. Genau. Aber die Gemeinden, genau, ist auch ein Problem, dass es, so haben wir es zumindest empfunden, eher, dass das Problem ist, dass es fast zu viele Gemeinden gibt. Wenn eine Gemeinde einen kleinen Streit hat, ein kleines Problem hat, dann wird sie gleich, teilt sie sich auf. Und, oder Leute wollen einfach in Positionen kommen, wo sie was zu sagen haben. Und dann gründe ich einfach schnell meine eigene Gemeinde. Und dann bin ich der Chef davon. Hat aber zur Folge, dass viele Gemeinden, ich sage nicht, dass man irgendwie als Pastor unbedingt eine Ausbildung haben muss oder so. Aber viele haben Leute, die da predigen oder Pastoren sind, die einfach, die keinerlei Erfahrung haben oder auch dann Dinge, wo die ganz schnell dann in Irrlehre abdriften. Genau, so haben wir probiert, die Gemeinden zu begleiten, zu unterstützen, sie in all dem, was wir machen, sie immer mit reinzunehmen. Und das glaube ich, dass das auch heute noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Es gibt in Papua-Neuguinea auch noch Leute, die irgendwo, Papua-Neuguinea ist eigentlich ein riesiger Dschungel. Also wenn man drüber fliegt, du siehst überall nur Bäume, es ist ein riesiger Urwald. Und es gibt lauter verschiedene Stämme und es gibt noch ganz einzelne Stämme, die quasi unerreicht sind. Und wo es auch andere Missionen gibt, die das nur zur Aufgabe haben, in diese Stämme reinzugehen, die wirklich nur unerreicht sind und die Leute dann zum ersten Mal von Jesus erzählen. Aber das, was wir dort gemacht haben, war eher in der Stadt. Aber ich glaube, genau, am Anfang habe ich mich gefragt, was mache ich hier? Aber am Ende der Zeit habe ich, oder mit der Zeit immer mehr gemerkt, doch es ist noch ganz wichtig, diese Leute jetzt noch nicht alleine zu lassen, so würde ich es mal sagen, sondern sie noch zu begleiten. Weil das, was dort auch Missionare vor 50 Jahren gemacht haben, war wunderbar und sie haben ganz viel Gutes bewirkt. Aber es wäre, glaube ich, noch zu früh, die einheimische Gemeinde dort jetzt allein zu lassen. Genau. Hier einfach auch ein bisschen Bilder, wie dann zum Beispiel Kirchen aussehen. Manchmal sind sie überdacht, manchmal haben sie Plan. Aber uns hat es immer auch gefreut, dass sie irgendwie zumindest mit Blumen oder so schön dekoriert waren, dass es ihnen wichtig war, auch, sag ich mal, das Haus Gottes irgendwie schön zu machen. Aber es, genau,
dass du weiter. Natürlich hatten wir auch Vergnügen, das darf man jetzt auch nicht verheimlichen, wie hier auch, man hat sein Wochenende. Gut, dort haben wir eher am Wochenende gearbeitet, unter der Woche mal was frei gehabt, aber wir haben dann auch mal Ausflüge gemacht, sind auf eine Insel gefahren mit einem Boot. Es ist traumhaft schön, aber man ist nie alleine. Also es spricht sich rum, da kommen Weiße, also meistens hat der Bootsfahrer einen nicht dahin gefahren, wo man hin wollte, sondern da, wo er herkommt. Und dann kommt man sich immer überraschen lassen. Und da kamen wir eben auf diese Insel und da haben uns dann auch gleich ganz viele Leute begrüßt. Wir haben uns natürlich auch ein bisschen mit denen unterhalten. Und ja, war schon eine gute Zeit, aber man ist eben nicht alleine. Und Pidgin, das, was der Manu zu Beginn gesagt hat, das war Pidgin, die Sprache, genau. Ja, genau, da wird man dann beobachtet, wie man badet oder schnorchelt und man muss immer genug Essen dabei haben, weil eben alle anderen mitessen. Aber man kriegt eben auch was von denen, also sie bringen dann oft Kokosnüsse zum Trinken, also auch sehr nett. Hier wieder der Kontrast. Hier wohnen Menschen in diesen Häusern, in diesen Hütten auf Wasser. Und es ist wirklich, da ist nichts drin in den Häusern. Die leben einfach in diesem Haus, haben meistens kein Bett, vielleicht mal noch eine Matratze. Da ist eigentlich nichts drin. Das Leben spielt außerhalb. Hinter mir sieht man vielleicht auch einen kleinen Käfig, da ist ein Schwein drin. Also alles auf diesen Stelzen. Super hartes Leben, wirklich sehr heftig. Und dann geht man mit dem Boot ein bisschen weiter und kommt dann so einen einsamen Strand, der aussieht wie aus einem Paradies einfach. Wunderschön. Hier auch wieder, es war sehr, sehr heiß. Wir waren eine Zeit lang auf einer Insel, wo wir eben geguckt haben und geprüft haben, ob das unser nächster Ort ist, wo wir bleiben können für den nächsten Term. Und da war es super heiß. Da gab es aber einen Fluss und da sind wir dann auch immer mal reingegangen, um uns abzukühlen. Also wieder die Kontraste, dieses fast unerträglich heiße und dann aber das schöne kühle Wasser und die Schönheit der Natur. Dort gab es aber auch Sandflies. Das sind so ganz, ganz kleine Fliegen und die setzen sich auf die Haut und beißen. Man sieht sie fast nicht, aber man spürt sie. Also es piekst und dann juckt es wochenlang. Es ist wirklich sehr, sehr anstrengend. Und unsere Lina, die Größere, die hat am meisten drunter gelitten. Die hatte die Beine voll von diesen Stichen und es juckt ja auch so arg. Das heißt, sie hat sich die ganze Nacht gekratzt und tagsüber. Und dort durch die Luftfeuchtigkeit und allem eitert es ganz schnell. Das heißt, wir mussten sie jeden Tag verärzten, morgens und abends mit Salben und Pflastern. An einem Abend habe ich dann mal gezählt, weil ich dachte, das sieht ja aus. Und es waren 48 Pflaster an ihren kleinen Beinen. Also es war schon für sie eine höllische Erfahrung tatsächlich, sehr schlimm für sie. Manche können sich es vielleicht auch vorstellen. Unten auch wieder, unten rechts, wunderschöner Strand. 10 Meter weiter kann man schnorcheln, Korallen sehen, Fische, traumhaft schön. Aber wir kommen aus dem Wasser raus und da ist eine Schlange auf meinem Rucksack. Und da denkt man auch erstmal, okay, ist die jetzt gefährlich oder nicht? Wir wussten es nicht. Diese Kinder waren dann unsere Retter, die kamen dann vorbei, haben wir sie rausgerufen und gesagt, hey, guckt mal die Schlange an, ist die gefährlich? Die meisten hatten auch Angst und dann waren wir unsicher. Ein Kind hat es einfach gesehen und hat die Schlange gepackt. Alle anderen Kinder sind schreiend weggerannt. Hat die Schlange mit ins Wasser genommen und dann damit noch gespielt und die anderen Kinder geärgert. Und wir haben dann irgendwann gesagt, also wenn ihr fertig seid, dann entsorgt die bitte. Und dann haben sie es auch zerstückelt danach. Aber genau, das waren dann unsere Helden an diesem Tag. Ja, auch hier nochmal traumhaft schöne Strände. Einfach wunderschön, wenn man dort leben darf. Aber auch wieder diese Extreme. An dem Strand sollte man nicht einfach so schwimmen gehen. Wenn man da schwimmen geht, kommt man raus und hat kein Auto mehr oder keine Autoteile mehr. Alles wird geklaut. Also das ist nicht so ohne. Wir kannten dort an der Stelle viele durch unsere Arbeit. Das ist schon eine große Hilfe in diesem Land. Aber trotzdem sind auch wir nicht dort baden gegangen. Also uns wurde auch abgeraten davon. Auch im Wasser gibt es manchmal so kleine, ich weiß nicht, ob das so kleine, ich habe gehört, es wären so Mini-Schrimps oder sowas, die beißen auch. Das zwickt dann auch im Wasser. Also ja, traumhaft schön, aber hat immer so Vor- und Nachteile. Auch hier, es gab riesengroße Schmetterlinge, Handflächen groß, in auch ganz grellen Farben, wunderschön, so türkisblau oder gelb. Aber auch andere Viecher, wie jetzt ganz rechts, es sind lauter kleine Fliegen. Die wurden Regenfliegen genannt. Wenn der Regen kam, wurden die alle vom Baum geweht und zu uns rüber auf die Veranda und ins Haus rein. Und dann wacht man morgens auf und überall hüpft's und krabbelt's und fliegt so Zeugs rum. Und dann, wenn man das, also das waren wirklich, ohne dass man es zusammengekehrt hat, einfach solche Haufen. Und das, ich weiß nicht, wie viele Millionen Fliegen das dann immer waren. Das war wirklich unglaublich. Oder eben, da putzt man dann mal das Haus, rückt einen Tisch weg und dann liegt da so eine tote Ratte. Ja, das hat mich dann schon sehr geekelt, muss ich echt sagen. Immer wenn man irgendwo anders hingeht, in den Dschungel, im Busch oder so, muss man erstmal sauber machen, wenn man dort ankommt. Und ja, da war eben diese Ratte, die ich dann eben vom Boden kratzen musste mit einer Schippe. Also wieder die Schönheiten, aber auch die nicht so schönen Seiten. Genau, hier sieht man nochmal die ganzen Pflaster von der Lina. Ja, wir haben auch sehr viel Bewahrung erlebt. Da darf der Manu noch kurz was sagen.
Genau, diese Zeit war für uns sehr extrem. Ich glaube, das spürt ihr raus. Das sagen wir immer wieder, extrem schön und extrem herausfordernd. Aber insgesamt können wir schon auch sagen, dass Gott uns bewahrt hat. Wir haben auch viele Dinge mitgekriegt, die uns schon auch immer wieder an die Grenze gebracht haben, aber wo wir oft auch Gott nicht verstanden haben, warum er Dinge zulässt. Auch bei Missionarskollegen von uns, wo wir Dinge mitkriegt haben, wo wir echt gedacht haben, das kann es doch nicht sein. Also uns war schon klar, dass man jetzt nicht als Missionar irgendwie einen Freibrief hat und dann guckt Gott immer, dass gar nichts passiert. Aber da haben ja auch Kollegen von uns Dinge mitmachen müssen, miterlebt, wo wir echt oft auch gedacht haben, das kann doch nicht wahr sein, Gott. Das sind so herzensgute Leute, die sich hier für dich aufopfern und warum lässt du sowas zu? Das hat einem schon auch immer wieder das Herz gebrochen und hat Dinge, ja, wenn man Dinge mitkriegt hat, die um einen herum so passieren, wo man nachts irgendwie schläft und man hört Frauenschreie und in deinem Kopf weißt du, okay, was da wahrscheinlich gerade passiert und bist irgendwie so hilflos und dir bricht das Herz und wir können noch beten, das ist das Gute, dass wir immer was tun können, aber trotzdem fühlt man sich irgendwie auch hilflos und es bricht einem das Herz. Aber trotzdem, genau, möchte man an dieser Stelle einfach auch sagen, dass wir auch Bewahrung erlebt haben irgendwie. In dem, dass wir oft auch Gott nicht verstanden haben. Aber trotzdem haben wir es erlebt, wie immer wieder Dinge für uns irgendwie auch gut ausgegangen sind, wo Gott irgendwie in der zur rechten Zeit Hilfe geschafft hat. Ein Beispiel dafür, wir hatten dieses Auto von der Mission, was ein super Auto war, aber es war halt schon älter und die Luftfeuchtigkeit ist dort so krass und so viel Salz auch in der Luft vom Meer, dass einfach Dinge rosten, einfach du kannst es nicht aufhalten. Und vielleicht war es dem Rost geschuldet oder einfach, weil es ein älteres Auto war. Wir haben es zweimal erlebt, dass wir einfach gefahren sind mit dem Auto und dann einfach ein Rad wegknickt ist. Einmal die eine Seite und beim anderen Mal dann irgendwie die andere Seite. Genau. Aber auch da war es so, beim ersten Mal, es war direkt neben unserem Gelände. Eigentlich, wir waren noch nicht schnell unterwegs. Die Straßen dort sind fürchterlich. Es hat überall Schlaglöcher, aber an der Stelle war jetzt kein großes Schlagloch. Aber wir müssen einfach fahren und das Rad knickt weg. Aber wo wir im Nachhinein und auch in dem Moment gesehen haben, genau als das passiert ist, eine Sekunde später, ist einer, der mit uns auf diesem Gelände gewohnt hat und das Gelände gemanagt hat, ist uns mit seinem Auto von der Stadt entgegengekommen, konnte gleich Freunde von ihm rufen, die uns dann, die es irgendwie geschafft haben, das wieder so einigermaßen hinzukriegen, dass wir das Auto zum Gelände zurückkriegen konnten. Das Timing war genau richtig. Genau in dem Moment kam genau der, der uns helfen konnte. Und als es das zweite Mal passiert ist, so ein 2 Monate später, kurz bevor wir jetzt zurückkommen sind, war es zwar nicht so nah am Gelände von uns, es war mehr in der Stadt drin, aber es war an der Stelle, wo ich die Leute sehr gut kannt habe, weil ich mit denen oft Fußball gespielt habe. Und als es passiert ist, es war auch ein bisschen einen Berg runtergefahren, wäre es da passiert, hätte es richtig blöd ausgehen können und wäre es richtig gefährlich worden. Aber wir waren im Prinzip der Berg unten, waren vor einer Kreuzung, sind eigentlich langsam gefahren und es passiert. Hat halt kurz einen Schlag getan. Aber es ist dementsprechend gut ausgegangen. Es sind gleich Leute gekommen, die dann gesagt haben, oh Manu, ist gut, dass hier passiert ist, du bist wie zu Hause, brauchst keine Angst haben. Die haben dann gleich die Straße abgesperrt, haben geholfen, irgendwie das Auto aufzubocken und in dem Moment, es ist passiert, ein Auto hinter uns war jemand, der mich kannt hat und der die Straße abgesperrt hat. Wahrscheinlich das zweite oder dritte Auto hinter uns war wieder von der Mission ein anderer, der mit uns da gewohnt hat und der auch gleich wieder jemand rufen konnte, der dann mit einem Gabelstapler kommen ist und wir das Auto dann irgendwie von der Straße gekriegt haben, weil dort gibt's keinen Abschleppdienst oder sowas. Genau, es war beides Mal irgendwie blöd, dass es passiert ist. Und es war nervig, aber es war beides Mal, waren vom Timing Dinge so, dass wir gesehen haben, doch, Gott passt auf uns auf und Gott ist da und er schickt dann Leute zur Hilfe. Und das wollen wir einfach bezeugen, indem, dass es sehr krass war und dass es nur Beispiele waren und wir könnten auch noch größere Horrorgeschichten oder so erzählen, aber das machen wir nicht. Aber wir wollen das auch bezeugen, dass wir es auch erlebt haben, dass Gott uns doch auch durchtragen hat und bewahrt hat. Hier einfach nur ein paar Bilder von diesem Unabhängigkeitstag. Letztes Jahr, 50 Jahre, ist dieses Land nun unabhängig. Es war eine Zeit lang auch deutsche Kolonie, es war eine Zeit lang von der Britenkolonie und es war am Ende von der Australierkolonie. Und das feiern sie richtig, dass sie jetzt unabhängig sind. Wobei manche Einheimische auch sagen, es war für uns vielleicht zu früh. Wir waren noch nicht so weit, weil um in dieser modernen Welt zurechtzukommen, ist schon auch schwierig und vielleicht war das Land war's auch zu früh. Ist Ansichtssache. Aber auf jeden Fall feiern sie es, dass sie unabhängig sind. kleiden sich dann traditionell, man ihren Federschmuck und bemalen sich und so, war herrlich, war richtig schön. Und zu diesem Unabhängigkeitstag hin hat es uns fasziniert, und das soll jetzt gleichzeitig auch ein bisschen die Kurzpredigt, der geistliche Impuls von heute sein. Dieses Land hat ganz viele Probleme gehabt, oder hat viele Probleme, aber auf diesen Unabhängigkeitstag hin haben die Leute ein Jahr vorher, obwohl es eigentlich in ihrem Denken gar nicht drin ist, so Dinge vorauszuplanen, man lebt eher so im Hier und Jetzt oder in der Vergangenheit mit der Ahnen, dass man noch glaubt, dass die Ahnen als Geister da sind und im Alltag eine Rolle spielen, aber so vorausdenken, ja, auch wenn es nur ein paar Tage voraus ist, ist eigentlich gar nicht drin, das steckt gar nicht drin so in den Leuten. Ja. Man lebt im Hier und Jetzt und in der Vergangenheit, aber vorausdenken gar nicht. Aber dieser Unabhängigkeitstag, dieses Wissen, okay, wir feiern da, dass wir 50 Jahre unabhängig sind, das hat die Leute irgendwie in Bewegung gesetzt. Ja. Die Leute haben ein Jahr vorher angefangen, irgendwie dann doch den Müll von der Straße wegzuräumen, Schlaglöcher irgendwie zu reparieren. Und es hat oft auch geheißen, so, vielleicht kommt der König an diesem Unabhängigkeitstag. Ja. Offiziell auf dem Papier ist noch, weil Papua-Neuguinea zum Commonwealth zählt, der britische König, das Staatsoberhaupt. Und dann hat es geheißen, ja, der König kommt da vielleicht. Wir haben schon gedacht, da. Also wenn er kommt, dann wahrscheinlich in die Hauptstadt, aber bestimmt nicht zu uns. Aber so dieses Vorausdenken, das hat die Leute in Bewegung gesetzt. Ja. Wenn der König kommt, wenn dieser Unabhängigkeitstag kommt, das Feiern an dem Tag, das hat die Leute in Bewegung gesetzt, ihre Gaben, die die Leute haben, auch einzusetzen. Ja, Leute, die schön malen konnten, haben überall schön Straßenbilder hingemalt, die Wände waren überall mit Flaggen und mit Dingen aus ihrer Geschichte, aus ihrer Kultur bemalt. Das war richtig schön. Ja. Wenn der König kommt, das hat die Leute in Bewegung gesetzt, dieses, wir wissen, das wird kommen. Oder wir gehen davon aus, das wird kommen. Er ist dann nicht kommen. Hat uns nicht überrascht. Aber wie ist es bei uns, wenn der König kommt? Wir wissen, unser König, der wird wirklich wiederkommen. Der König aller Könige. Der Herr aller Herren. Wir wissen nicht wann. Wir wissen nicht, ob das nur in unserer Lebenszeit hier auf dieser Erde sein wird. Ob er morgen kommt, ob er in 10 Jahre kommt, ob er in 100 Jahre kommt. Oder ob wir vielleicht zuerst zu ihm gehen. Aber wir wissen, dass diese Begegnung mit dem König kommen wird. Ja, wenn wir an Jesus glauben, wenn wir ihm nachfolgen, dann wissen wir, diese Begegnung mit unserem König aller Könige, mit dem Herr aller Herren, die wird kommen. Und es wird was Herrliches sein. Es wird genial. Da dürfen wir uns drauf freuen. Und mein Impuls für heute ist so, dass, haben wir das im Blick? Ja, haben wir das im Blick, dass wir auf diese Begegnung mit unserem König aller Könige zuleben? Sind wir bereit dafür? Setzen wir Prioritäten in unserem Leben so, weil wir wissen, diese Begegnung wird stattfinden. Ja. Und wenn wir das im Fokus haben, oder ich merke das aber bei mir immer wieder, ich muss mir das immer wieder, mir das auch selber predigen. Ja, diese Begegnung wird kommen. Und wenn ich mir das selber predige, dann verschieben sich manchmal auch Dinge in meinem Alltag, die für mich manchmal wichtig scheinen. Und ich will auch nicht sagen, dass alltägliche Dinge sind manchmal auch nicht unwichtig, aber vielleicht sind sie manchmal auch gar nicht so wichtig. Und sollten uns auch gar nicht so stressen. Und sollten uns auch gar nicht so beunruhigen. Weil das, was wirklich zählt, wird diese Begegnung mit dem König sein. Wird es sein, dass wir auf das zuleben, ja, auf diese wunderbare Herrlichkeit, auf ein Leben, wo es mal kein Leid, keine Trauer, kein Schmerz mehr geben wird. Das wissen wir. Hat Gott uns in seinem Wort versprochen, dass so die Ewigkeit aussehen wird, wenn wir bei ihm sind. Prägt es unser Leben, setzt uns das in Bewegung. Ja, und wo ist es, das nur als letzter Teilpunkt vielleicht, setzt es uns in Bewegung, auch unsere Gaben einzubringen. So wie die Leute dort ihre Gaben einbracht haben, ja, ob es auf der Straße Sachen anmalen ist oder was immer es ist. Eine Sache, die ich auch in der Zeit, die ich im Nachhinein, wo ich die ganze Zeit jetzt für mich auch reflektiert habe, ein bisschen auch bereut habe so für mich, dass ich gemerkt habe, ich habe mich manchmal auch zu sehr davon bremsen lassen, dass ich bei Mitmissionaren gesehen habe, was die besser können als ich, was für Gaben die haben. Ja, da hat es Piloten gegeben, die Leute mit Speere aus dem Busch rausfliegen konnten. Ja, wir haben einen Kollegen gehabt, der einfach in vorausdenken, mehr ein Visionär war, der Dinge besser planen konnte als ich. Und das hat mich manchmal ausbremst, weil ich dachte, könnte ich das auch so und dann könnte ich den Leuten wirklich helfen. Irgendwo wusste ich immer, nein, das ist blöd, dieses Denken. Das, was Gott dir geschenkt hat, das, was Gott in mich hineingelegt hat, das ist meine Aufgabe, das einzubringen. Aber es war ganz schön schwer, das nicht immer wieder sich doch zu vergleichen. Das ist was Blödes und das möchte ich euch auch nur als einfach nochmal mitgeben. Lass dieses Vergleichen. Das, was Gott in dich hineingelegt hat, das ist deine Aufgabe, das einzubringen. Und ja, es ist gut, auch Dinge von anderen zu lernen. Vielleicht auch in Sachen, manches muss man sich auch anlernen, in manchem kann man auch besser werden. Aber wo ist das, wo Gott dich begabt hat? Wo du auch merkst, da hat Gott mir eine Leidenschaft dafür geschenkt. Und dann setzt das in irgendeiner Art und Weise für sein Reich ein. In der Gemeinde, in deinem Umfeld, wo du bist, in deinem Arbeitsplatz, in deiner Nachbarschaft. Da, wo du merkst, das hat Gott in mich hineingelegt. Das kann ich irgendwie. Ja. Mir fällt es einfach, keine Ahnung, einen Kuchen für andere zu backen und den zu anderen zu bringen. Kann zum Beispiel meine Mama super. Und die bringt es regelmäßig ein. Kann ich nicht. Mit dem kann ich nicht dienen. Aber da, wo Gott dich begabt hat, das, was Gott in dich hineingelegt hat, eine Leidenschaft, etwas, wo dein Herz aufgeht, bring das ein und lass es zu denken, ich kann mich ja nicht wirklich einbringen, weil andere können besser Musik machen in der Gemeinde oder andere können besser vorne hinstehen und was sagen. Das ist, wenn du merkst, Gott hat dich nicht mit dem begabt, dann ist es auch nicht, was Gott von dir erwartet. Sondern Gott will, dass du das, was er in dich hineingelegt hat, dass wir das einbringen, weil wir wissen, diese Begegnung mit dem König aller Könige, mit dem Herr aller Herren, die wunderbar sein wird, die wird kommen. Darauf leben wir zu. Darauf dürfen wir uns freuen. Und ich hoffe, dass das uns alle immer wieder in Bewegung setzt.
Ja, natürlich war auch Abschied nehmen ein großer Teil in letzter Zeit. Oder eigentlich die ganze Zeit dort. Gerade unter den Missionaren, wer sich die Bilder genau anschaut, sieht vielleicht manche wiederkehrende Gesichter, manche, die einfach wieder weg sind. Also dort ist auch ein Kommen und Gehen unter den Missionaren, aber ich habe mit den Frauen zum Beispiel eine sehr gute Zeit gehabt. Wir haben uns alle 2 Wochen getroffen und einfach versucht, gegenseitig auch aufzubauen. Das Leben als Missionar ist schon hart teilweise, was man erlebt, was man hört. Einfach das Leben an sich, es sind andere Herausforderungen. Und da tut es einfach gut zu wissen, dem anderen geht's genauso. Der andere hat auch das erste ganze Jahr geheult und hatte Heimweh. Oder der hat auch seine Probleme mit seinen Kindern wegen irgendwas, was halt dort in der Kultur vorhanden ist. Und es tat gut, sich dazu auszutauschen, aber auch dann vor Gott zu kommen und gemeinsam vor Gott zu treten und es ihm hinzulegen. Und wir hatten dann ab und zu mal auch ein Frauenwochenende dort. Das war dann auch ganz schön, mal ohne Kinder, haben alle genossen. Und das war dann schon nicht ganz einfach, da Abschied zu nehmen. Es gab jedes Alter, von jung bis alt. Man sieht es auch ganz oben links im Bild. Die Frau neben mir war oder ist, ich glaube, 82. Und die macht es schon seit sie, ich glaube, 23 war und ist einfach in diesem Land hängen geblieben und ist überall bekannt und einfach, ja, egal wie jung oder alt man ist, Gott gebraucht einen. Und natürlich haben wir uns auch verabschieden müssen von unseren einheimischen Freunden, Kollegen, den Menschen, die einfach um uns herum waren. Da gab es dann auch immer wieder auch ein großes Festessen, wie hier unten links. Man sieht es vielleicht, der Teller ist übervoll, also wirklich übervoll. Die essen das aber auch wirklich. Also wenn es dort ein Buffet gibt, man geht nicht mehrmals wie in Deutschland, man macht den Teller so, dass er schön aussieht und geht dann halt nochmal hin. Nein, da wird alles draufgepackt, was geht, in der Hoffnung, dass nichts runterfällt. Und die nach dir kommen, haben halt vielleicht Pech, vielleicht gibt es dann kein Hühnchen mehr oder so. Und die essen das dann auch. Ich weiß nicht, ja, wie wenn sie wochenlang gehungert hätten. Auf jeden Fall war die Gemeinschaft sehr schön bis zum Schluss. Und wir hatten sogar einen, der kam 3 Stunden zu uns hingefahren, durch eine Gegend, die gefährlich ist, wo ständig Überfälle sind, um sich von uns zu verabschieden und ist dann wieder 3 Stunden zurückgefahren. Und das ist schon, ja, das berührt einen. Da merkt man dann, man war nicht umsonst dort. Man hat den Menschen auch was bedeutet. Das war nicht einseitig. Und genau, so war Abschied nehmen natürlich nicht leicht. Und hat uns aber auch wiederum gezeigt, wie wertvoll die Zeit dort war. Zum Schluss wollen wir uns noch ganz herzlich bei euch allen bedanken. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung, sei es finanziell gewesen oder durch Gebet. Wir dürften es merken, gerade in den Zeiten, wo wir viel Bewahrung erlebt haben, war uns klar, dass Menschen für uns auch beten. Und dafür wollen wir einfach nochmal ganz, ganz groß Danke sagen an euch alle. Vielen Dank. Wer gern dieses Bild hätte, die liegen hinten aus auf dem Spendeninformationstisch. Da dürft ihr euch gerne eine Karte mitnehmen. Wir haben jetzt nicht genau geschaut, wer uns was finanziert hat oder wer im Gebet dabei war. Das wissen wir sowieso nicht. Ihr dürft euch gerne eine Karte nehmen. Einfach auch als Erinnerung an uns. Ihr dürft auch gerne weiter für uns beten, wenn ihr das möchtet. Und ja, vielen lieben Dank für alles.
Genau, wir werden jetzt gleich noch ein Lied singen. Danke, dass ihr das passend dazu ausgesucht habt, für den König. Genau, das wollte ich noch kurz sagen. Wir werden beim Stehcafé leider nur kurz dabei sein, weil wir heute nur bei einer Segnung eingeladen sind. Und von dem her werden wir nicht so lange dabei sein. Ich hoffe, ihr verzeiht uns das. Aber genau, kurz werden wir nur da sein. Und vielen Dank, dass wir heute da sein dürften, dass wir euch mit reinnehmen dürften. Betet gerne für diese Leute, vielleicht auch speziell für diese Kids Club-Mitarbeiter, die super ist, dass die sich auch für Kinder engagieren, aber die schon auch weil das auch in der Gesellschaft einfach nicht angesehen ist, auch sehr herausgefordert sind immer wieder. Dass Gott die immer wieder motiviert und uns auch spüren dürfen, doch das, was wir da machen, ist wichtig. Vielen Dank euch.